Ja, schönen guten Morgen zu unserem Ostersonntagsgottesdienst. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite bei uns in der Gemeinde hier im Goldberg. Heute soll es um das Thema gehen: Ostern, die größte Hoffnung der Menschheit. Und es ist interessant, dass wir heute ja den 1. April haben und ich möchte nochmal ausdrücklich betonen, es handelt sich nicht um einen Aprilscherz, sondern es ist eine Predigt aus dem Worte Gottes. Und ich glaube, der Micha war sich vorhin gar nicht bewusst, dass er einen Aprilscherz gebracht hat, indem er gesagt hat zu dem Mittwochabend, ja, und die Kinder können ja dann ausschlafen. Und dann kam, wie bitte? Sie wollen schlafen. Und dann kam die Bemerkung einer Mutter, die alles zunichte gemacht hat, schön wär's. Ja, so ist es manchmal. Realität und Wunsch liegen manchmal weit auseinander. Ja, gut, ich möchte zu Beginn, bevor ich einsteige, einfach nochmal mit uns beten. Wir können sitzen bleiben. Herr Jesus, ich möchte dir einfach alles anbefehlen. Immer wieder sind wir nur von dir und deiner Kraft abhängig. Ich bitte dich, fülle mich und uns du durch deinen Geist und erfülle uns mit deiner Osterbotschaft. Wir preisen dich dafür. Amen. Ja, das Fest Ostern ist das Fest der Auferstehung. In meiner Kindheit, ich war auch katholisch erzogen, da war eigentlich immer nur das Weihnachtsfest das Besondere. Wir haben Weihnachten gefeiert, aber Ostern, das kannte ich wirklich nur vom Ostereier suchen. Und so die christlichen Hintergründe, komischerweise, die wurden da nie besonders herausgestellt. Aber dabei ist Ostern das für mich größte Fest der Christenheit, das wunderbarste Fest der Christenheit, das Fest der Hoffnung, Auferstehung, ist doch was Wunderbares. Aber Auferstehung setzt natürlich auch den Tod des Menschen voraus. Und wir kommen ja von unserem Karfreitagsgottesdienst, wo uns der Andreas über das Verabscheuenswürdige seines Todes, sage ich mal, die Hinrichtung Jesu mit hineingenommen hat und wo wir gesehen haben, durch diese eindrücklichen Nägelschläge, was unser Herr dort ertragen musste am Kreuz auf Golgatha. Vielleicht hat der ein oder andere noch die Tradition im Kopf, dass man ein Osterlamm schlachtet. Früher gab es noch das ein oder andere Mal ein Osterlamm. Was hat es mit dem Lamm auf sich? Wir wissen, dass im Alten Testament viele Lämmer sterben mussten. Lämmer, die Opfergaben waren. Opfergaben, und das Sterben hörte beinahe nicht auf, bis dann das Lamm kam, das als Lamm Gottes bezeichnet wurde. Und das wurde zu unserem Passahlamm, zu unserem Osterlamm. Und die Frage, die ich mal vor diese Predigt noch stellen möchte, ist: Was haben Lamm, Opfer, Kreuzestod Jesu Christi und das Osterfest gemeinsam? Und vielleicht kommen wir an der einen oder anderen Stelle heute noch vorbei in dieser Predigt. Und um da mal einzusteigen, gehe ich heute ganz, ganz weit zurück in der Menschheitsgeschichte. Nämlich, ich gehe zu dem ersten Menschenpaar bis an den Anfang, bis ins Paradies. Und die Besonderheit, die uns da in der Bibel begegnet, und das lesen wir nämlich im 1. Mose, Kapitel 1, Vers 29, dass die ersten Menschen, Adam und Eva, noch Vegetarier waren. Gott hatte ihnen alle Früchte von Bäumen und Feldern gegeben. Sie waren Vegetarier hatte zur Folge, damals hatte man keine Tiere geschlachtet zu diesem Zeitpunkt. Könnte man sich fragen, warum? Und die Folge daraus wieder war, das erste Menschenpaar lebte noch in dieser heilen Welt des Paradieses ohne Tod. Es gab den Tod nicht. Es war ein Leben, es war nur Leben ohne Tod. Das können wir uns heute nicht vorstellen, weil für uns der Tod eine nackte Realität ist. Und wenn wir uns einfach mal über dieses Wunder dieses Lebens, unseres Lebens, Gedanken machen, dann müssen wir einfach sehen, wie wunderbar sind wir gemacht und wo wird es einem eindrücklicher, als wenn man auf die Geburt eines neuen Menschen schaut. Und ich fand es so wunderbar, als neulich ich dann auch eine Dokumentation sah über Frühgeburten. Ist natürlich nicht schön, eine Frühgeburt zu haben, aber dann zu sehen, wie dieses Leben kämpft und wie ein 380 Gramm schweres, 34 Zentimeter großes Frühchen auf dieser Geburtsstation liegt und wie man sieht, wie dieses Leben sich ins Leben kämpft und lebt. Und es wird aus diesem Kind später ein wunderbarer Mensch. Und es ist schon ein wunderbarer Mensch. Und wir sehen dieses Leben. Und das Leben beginnt. Und jetzt kommt zurückgeblendet auf das erste Menschenpaar der Sündenfall. Jetzt kommt plötzlich bei Adam und Eva ein Abschnitt, wo sie rebellieren gegen Gott, wo sie sich verführen lassen von Satans List und sie kommen dazu, dass sie den Worten Gottes weniger Glauben schenken und letztendlich sich dazu verführen lassen. Und Gott hatte zu dem ganzen paradiesischen Zuständen aber ein Gebot mitgegeben: Wenn ihr davon esst, von diesem einen verbotenen Baum, dann müsst ihr gewisslich sterben. Und so kam der Tod durch die Sünde in diese Welt. Und ein neuer Abschnitt begann, ein schrecklicher Abschnitt. Und doch war dieser schreckliche Abschnitt mit Sünde sofort begleitet von der Barmherzigkeit unseres Gottes und Heilandes, indem nämlich Gott diesen Tod, den er Adam und Eva ausgesprochen hatte durch die Sünde, er hat sie nicht sofort verurteilt, verdammt, zack, tot, Ende des Lebens. Nein, er hatte einen Weg der Barmherzigkeit gewählt, indem er nämlich, und das lesen wir nicht so deutlich aus dem Text in 1. Mose 3, 21, Gott machte Adam und Eva, die ihre Schuldigkeit versucht haben, mit Feigenblättern zu bedecken, kläglich versucht haben, sich vor Gott zu verstecken, der allgegenwärtig ist. Und was macht Gott? Er rüstet Adam und Eva mit Fellen aus. Und um diese Felle überhaupt mal zu haben, was musste geschehen? Es musste ein Tier geschlachtet werden. Gott schlachtete dieses Tier und damit war das erste Opfer der Menschheitsgeschichte und damit auch der erste Tod vollbracht, ein stellvertretender Tod. Die Menschen hatten noch eine Gnadenfrist. Sie mussten nicht sofort sterben. Ja, das Prinzip des Bedeckens war damit auch eingeführt. Und wir wissen heute, diese Felle, dieses Tier, was sterben musste, konnte natürlich die Schuld nicht ganz wegnehmen. Es konnte nur ein vorübergehendes Bedecken sein durch dieses Gericht, dass ein Tier sterben musste. Ja, und damit war im Prinzip auch ein neuer Abschnitt eingeläutet, dass nämlich der Mensch aus diesem paradiesischen Zustand herausgenommen werden musste. Er, Adam und Eva, konnten nicht mehr in der Gegenwart Gottes verweilen vor diesem heiligen Gott, bleiben. Sie mussten die Konsequenz tragen für die Sünde insofern, dass sie weiterleben durften, aber nicht mehr im Paradies. Und damit eben auch noch ein Paket bekamen, wie wir heute wissen, wie wir heute arbeiten, im Schweiße unseres Angesichts unser Geld verdienen, jeder kennt es. Das war nichts anderes als eine Folge des Sündenfalls. Und es stellte sich die Frage, die uns heute noch beschäftigt, wie kann Schuld bereinigt werden? Und ich glaube, das ist eine der spannendsten Fragen der Menschheitsgeschichte. Wie kann Schuld, was machen wir mit Schuld? Wenn die Schuld auf uns lastet, jeder kennt das Gefühl, es ist ein schlimmes, drückendes Gefühl, ein belastendes Gefühl. Wir fühlen uns niedergedrückt von tonnenschweren Lasten vielleicht durch Schuld. Wie kann Schuld bereinigt werden? Was gibt es für Möglichkeiten, dass Gott, der gerechte Richter, uns nicht verurteilt? Es gibt vielleicht Begnadigung. Aber die Frage müssen wir Menschen uns ja stellen, wie wir mit Gott wieder ins Reine kommen können. Vielleicht durch viel Leistung, vielleicht durch gute Taten, gute Werke. Ist es der Weg? Das Neue Testament sagt uns, dass dieser Weg nicht zum Ziel führt. Wir können noch so viel Gutes tun, aber die Schuld, die können wir nicht auslöschen. Das schaffen wir Menschen nicht. Wir können es nicht aus eigener Kraft. Und so, auch wieder am Anfang der Menschheitsgeschichte, hatte Gott einen Plan mit uns. Und das ist wunderbar. Schon zu Beginn hatte er nämlich, und das lesen wir in 1. Mose 3, Vers 15, für Abhilfe gesorgt. Er hat einen Retter verheißen. Er hat den Retter verheißen, der Schlange, dem Satan, den Kopf zertreten wird eines Tages. Und damit hatte die Menschheit schon wieder Hoffnung vor Augen. Sie wusste, dass eines Tages ein Erlöser kommen wird. Und die Israeliten wussten dann, es wird der Messias sein, der kommen wird. Und jetzt machen wir einen Zeitsprung von vielen tausend Jahren. Und wir gehen in die Zeit Jesu, als er an den Jordan kam und Johannes dem Täufer begegnete. Und Johannes der Täufer sah Jesus an und er wusste, er ist der Messias. Er ist der, der verheißen war, der kommen sollte und die Menschheit retten sollte. Und einige Jahre nach diesem Ereignis am Jordan bei Johannes dem Täufer saß Jesus mit seinen Jüngern zusammen beim Passamahl, sein letztes Passamahl vor seinem Lebensende. Er wusste, dass er am nächsten Morgen gekreuzigt werden würde. Und im Hinblick auf seinen bevorstehenden Tod erklärte er den Jüngern, dass sein Blut vergossen werden muss zur Vergebung der Sünden. Das war der Weg. Er war das wahre Passahlamm. Stellvertretend für Sünder sollte er am Kreuz sterben. Und das ist die zentrale Aussage unseres Evangeliums, was wir hier verkünden. Er stirbt für meine Sünde am Kreuz auf Golgatha und bringt das stellvertretende Sühnopfer für unsere Sünden ein. Und dann kommt die Osterfreude. Und die feiern wir heute. Er hat nicht nur die Sünden stellvertretend am Kreuz getragen und mit seinem Blut bezahlt. Nein, er ist auferstanden. Er ist nicht im Tod geblieben und er ist der Beweis dafür. Der Tod ist besiegt für Mensch und Tier. Der Tod ist besiegt und die Osterfreude ist die Auferstehungsfreude. Kein Opfer mehr, kein Sterben mehr. Aber Menschen sterben ja doch. Wenn wir sehen, wir gehen auf Beerdigungen und es ist der Moment, wo der Verstorbene in dieses schwarze Loch hineingelassen wird. Und dann scheint es erstmal für manche Menschen keine Hoffnung mehr zu geben. Sie zerbrechen in diesem Moment. Aber nein, der Herr ist auferstanden. Und wir sehen, welche Konsequenz das für uns haben kann, wenn wir daran glauben. Die persönliche Bedeutung für uns von Ostern. Hast du für dich persönlich die Osterfreude, die Auferstehungsfreude zu deiner persönlichen Auferstehungsfreude gemacht? Die Frage teilt sich hier in zwei Bereiche. Wir hatten es vorhin von der eigenen Leistung. Möchte ich selber den Weg zu Gott mir bahnen? Das geht nicht. Es ist unmöglich. Oder erkenne ich, dass ein Osterlamm, Jesus Christus als Osterlamm, für mich gestorben und auferstanden ist? Mach's nicht wie Adam, der sich Feigenblätter umgehangen hat. Das hat so einen Beigeschmack, wenn wir durch gute Werke, durch eigene Werke etwas tun wollen. Mach's nicht wie der Kain, der kein Tieropfer brachte, der nicht erkannt hat, er braucht ein stellvertretendes Opfer. Ja, mach's einfach nicht wie viele Menschen, die in der Sklaverei der Sünde einfach denken, mir ist alles egal, ich gehe meines Weges, was nach dem Tod kommt, egal. Ergreife den Rettungsanker in Jesus Christus und mach ihn zu deinem persönlichen Passahlamm. Jesus, das Lamm Gottes. Das war das Bekenntnis, was Johannes der Täufer sagte: Siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das müssen wir einen Moment auf der Zunge zergehen lassen. Siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Jesus hat die Sünde der ganzen Welt getragen am Kreuz auf Golgatha. Das heißt aber nicht, dass wir einen Freibrief haben und dass uns das einfach so zufällt, wenn wir unseren Weg weitergehen in Richtung Sünde. Es heißt eine Kehrtwende in unserem Leben. Es heißt Glaube. Wir müssen dem Evangelium Glauben schenken. Und dann können wir erkennen, dass das Passahlamm, das Lamm Gottes wurde, was meine Sünde getragen hat. Und wir wissen, obwohl im Alten Testament ja viele Tiere gestorben sind, aber diese Tiere konnten, genauso wie das erste Tier, was Gott geschlachtet hat, konnten nie den Preis, den wirklichen Preis für diese ganze Sündenschuld der Menschheit bezahlen. Es ging nicht. Warum nicht? Weil alles, was auch Tiere, die entnommen werden aus dieser Schöpfung, der Vergänglichkeit, dem Tod, der Sünde unterworfen sind. Also musste jemand kommen, der vollkommen ist, der sündlos ist, der ohne Fehl und Tadel ist. Und wer konnte das sein? Es konnte kein Mensch sein. Es konnte kein Tier sein. Nein, es musste der Sohn Gottes selbst auf diese Erde kommen. Der Sohn Gottes, der in der Herrlichkeit war, musste Mensch werden. selber dieses Menschen wirklich Fleisch und Blut annehmen, auf diese Erde kommen, um dann als sündloser Mensch über diese Erde zu wandeln und später als wertvollstes, wunderbares, sündloses Leben sich selbst als Opfer am Kreuz auf Golgatha darbringt. Das war der einzige Weg, um die Menschheit noch retten zu können. Und er hat den Preis der Sünde allein bezahlen können. Kein Tier konnte das. Es waren alles nur vorübergehende Versuche, Gott zu beschwichtigen. Ich möchte von diesem Opfer überblenden auf den Bericht im Matthäusevangelium, da wollen wir auch den Text lesen, über die Auferstehung Jesu. Steht in Matthäus 28, die Verse 1 bis 7, bis 7a. Matthäus 28, Verse 1 bis 7a. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch nicht. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Ja, die Begebenheit erzählt uns, dass am Sonntagmorgen, im Ostersonntagmorgen, die beiden Marias an das Grab kamen. Was waren das für Marias? Mal so gefragt. Das eine war die Maria Magdalena, von der Herr 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Das andere war die Maria, die Mutter des Jüngers Jakobus. Und diese beiden gingen, und das erfahren wir aus anderen Evangelien, gingen mit Gewürzen zum Grab, weil sie wohl Jesus einfach noch einbalsamieren wollten. Und jetzt kommen sie zum Grab, und als sie ankamen, kommt erstmal ein großes Erdbeben. Sie sind ganz erschrocken. Und ein Engel, ganz wichtig, des Herrn kam aus dem Himmel herab und trat herzu und wälzte den Stein weg und setzte sich drauf. Und die römischen Wachen, die da eigentlich Wache halten sollten, wissen wir, die waren in Ohnmacht gefallen. Und wir wissen ja, dass es eine schwere Strafe zur Folge hatte, wenn die Wachen ihren Wachdienst nicht richtig wahrnahmen. Und ein Engel des Herrn war nicht der Engel des Herrn, weil der Engel des Herrn, der war gerade auferstanden. Und ein Engel des Herrn war nämlich ein Engel, der den Auftrag hatte von Gott, zu verkünden den Frauen, dass der Herr gerade auferstanden war, weil der Herr Jesus in diesem Moment nicht mehr da war. Wenn wir mal diese Begebenheit der Auferstehung unseres Herrn Jesus mit der von Lazarus ein wenig vergleichen, ich finde es immer ganz interessant, dann stellen wir fest, bei Lazarus kam aus dem Grab und war noch mit Tüchern umwickelt, als ihn Jesus hat auferstehen lassen aus dem Tod. Hier hatten wir ein Zeugnis, wo Menschen Zeugen wurden, dass ein Toter aus dem Leben auferstanden ist. Aber jetzt war es anders, indem nämlich man nur das Resultat der Auferstehung vorfand. Der Stein war weggewälzt und das Grab war leer, aber Jesus war nicht mehr da. Da lagen auch Tücher, in die Jesus gewickelt wurde, die lagen aber in der Grabhöhle, aber Jesus war nicht da. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, warum hat es Gott so gemacht? Warum hat es nicht allen gezeigt, dass Jesus jetzt aufersteht vor ihren Augen? Und wieder mal, denke ich, hat es Gott gefallen, dass er die Menschen durch Glauben erretten möchte. Der Glaube ist die Grundlage, nicht das Sehen. Zeugen gab es nachher genug, davon hören wir nachher noch. Aber es ging hier mal darum, glauben wir, dass der Herr auferstanden ist oder glauben wir es nicht? Darum ging es Gott. Und so konnte der Engel den Stein wegwälzen. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, und so habe ich es manchmal als Kind verstanden, der Engel hat den Stein weggewälzt, dass Jesus raus konnte aus der Grabkammer. Nein, wir wissen, Jesus konnte durch Wände, durch alles gehen. Er musste nicht, er brauchte keinen Engel, der ihm den Stein wegwälzt. Er hätte ihn auch selber entfernen können. Aber es ging darum, dass die Frauen ja sehen mussten und die Menschen, dass das Grab leer war. Und dazu wälzte er den Stein weg. Und dann konnten die Frauen sich davon überzeugen, Jesus war nicht mehr da. Und der Engel tat noch mehr. Er versicherte den Frauen, dass sie nichts fürchten brauchen. Die Frauen bekamen dann von ihm eine persönliche Auferstehungsbotschaft. Ich weiß sehr wohl, wen ihr sucht, Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und sie bekamen die wunderbarste Botschaft seit Menschengedenken. Der Herr ist auferstanden. Und so schön diese Botschaft ist, so hat man doch gemerkt, wie schwer es ihnen fällt, das zu glauben. Und zwar nicht nur die Frauen, sondern die ganze Jüngerschaft. Und da liebe ich einfach die Evangelien, die so authentisch immer wieder alles sagen und nichts beschönigen. Und nicht irgendwelche Glaubenshelden nur so schön anmalen nach außen hinein, sondern sie bringen es ganz nüchtern auf den Punkt. In Lukas 24, Vers 11 heißt es von den Jüngern, als sie von den Marias gehört haben, der Herr ist auferstanden, und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Sie glaubten ihnen nicht. Und das Gleiche nochmal Johannes 20, Vers 9, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Jesus hat es ihnen doch dreimal gesagt im Vorfeld, dass er sterben und auferstehen muss. Aber sie glaubten nicht. Und so ging es zunächst vielen Gläubigen, selbst den Gläubigen der ersten Stunde. Und deswegen bin ich überzeugt, hat Paulus an die Korinther dann das 15. Kapitel des ersten Korintherbriefs geschrieben, wo er den Gläubigen einfach zeigt, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Wir lesen aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, ab Vers 3 und später dann noch folgende. 1. Korinther 15, 3. Da sagt und argumentiert Paulus gegenüber den Korinthern: Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben. Soweit mal der Text bis hier. Und für mich war es einfach mal interessant, was war dem Paulus erstmal wichtig? Er redet von dem, was ihm gepredigt wurde, und das gibt er weiter. Und dann redet er über die Zeugen, die sich davon überzeugen konnten, dass Jesus auferstanden war, die Jesus persönlich begegnet sind, die Brüder im Glauben. Und diese Brüder im Glauben sind glaubwürdige Zeugen, weil die würden nicht lügen, weil sie stehen vor dem Herrn. Und diese Brüder, beginnend mit Kephas, dem Petrus, dann den Zwölfen, den Jüngern und dann 500 weitere Brüder, die alle den Herrn gesehen haben nach seiner Auferstehung. Und was gibt's Besseres und Schöneres als Augenzeugen? Und wenn wir es jetzt mal auf unser heutiges Leben beziehen, dann muss man sagen, wer sind mit auch die größten Zeugen und Beweisführer für eine Auferstehung? Sind es nicht wir, die wir neues Leben in uns haben? Sind es nicht wir, die aus dem alten Leben mit Jesu Hilfe in ein neues Leben übergegangen sind und deren Leben durch Jesus Christus verändert wurde und die wir jeden Tag wissen, unser Herr kommt wieder, unser Herr ist dabei, unser Herr lebt mit uns. Was gibt es für schönere, größere Zeugen als uns die Gläubigen, die hier zusammenkommen, die das Abendmahl feiern? Ja, das, denke ich, ist das wichtigste Zeugnis für die Auferstehung. Aber ein weiteres Zeugnis ist natürlich auch die ganze, sage ich mal, Historie, die auch viele Menschen untersucht haben. Da war ein Josh McDowell, der das Buch geschrieben hat, Die Tatsache der Auferstehung. Und was hat ihn dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben? Er war ein junger, ungläubiger, atheistischer Student und er wollte beweisen, dass die Auferstehung überhaupt nicht sein kann, dass es Menschen erfunden ist. Und das machte er, er fing an zu recherchieren. Er fragte Professoren der Geschichte, er fragte Juristen, die die Beweisführung kannten, er fragte literarische Menschen, die bewandert waren in den alten Schriften, und er kam irgendwann zu dem Punkt, wenn man alles zusammenfasst, dann kann man gar nicht anders. Man kommt nicht um die Auferstehung drumherum. Man kommt nicht drumherum, weil die Beweise, die Beweisführung so klar ist, Jesus muss auferstanden sein. Und trotzdem müssen wir es glauben. Es geht nicht ohne Glauben. Paulus zeigt im weiteren Text, in dem Kapitel 15, nun, welche Konsequenzen es hat, wenn wir der Auferstehung nicht glauben. Und das möchte ich mit uns auch mal betrachten und durchgehen. Ab Vers 12 im 15. Kapitel, da führt Paulus ein paar Punkte an dieser Konsequenzen. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Zu so einem Fazit kommt Paulus. Wenn wir den Text mal jetzt auf uns wirken lassen, Verse 13 bis 19, dann veranschaulichen sie uns nochmal diese 7 katastrophalen Folgen, wenn wir der Auferstehung nicht glauben, was passiert mit unserem Fundament, mit unserem Glaubensfundament. Die erste Folge ist, Christus wäre nicht auferstanden. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Logisch. Zweitens, das Predigen des Evangeliums wäre bedeutungslos. Wir hätten nichts, über das wir predigen könnten mit Inhalt. Drittens, der Glaube an Christus wäre wertlos. Viertens, alle Zeugen und Prediger der Auferstehung wären Lügner. Ich wäre auch einer dieser Lügner. Fünftens, alle Menschen wären immer noch in ihrer Sünde. Sechstens, alle früheren Gläubigen wären für immer verstorben, keine Hoffnung mehr. Und siebtens, die Christen wären die erbärmlichsten aller Menschen auf dieser Erde. Ist nicht schlimm, ist nicht hoffnungslos. Ich möchte jetzt ein paar dieser Punkte noch mal ein bisschen näher ausführen. Christus wäre nicht auferstanden. Wenn Paulus das sagt, dann geht er davon aus, warum haben die Korinther letztendlich sich so schwer getan mit dieser Auferstehung? Oder was haben sie denn dann geglaubt? Es waren doch einige Augenzeugen da. Die Korinther waren damals geprägt von einigen Irrlehren, unter anderem der des Dualismus. Und der Dualismus, der lehrte, dass Materie grundsätzlich böse und schlecht sei und dass nur Geistliches wirklich gut sein konnte. Und daraus schlossen sie dann, also sie sagten, Jesus, der konnte nicht aus Materie bestehen, weil Materie ist ja böse. Also, das, was wir da am Kreuz gesehen haben, das war nur eine Erscheinung von Jesus. Das war ja gar nicht wirklich. Dass er dort gestorben ist, war eine Erscheinung. Dass er auferstanden ist, auch eine Erscheinung, eine Geisteserscheinung. Aber nicht, es war nicht wirklich, es war kein Mensch. Das war der Glaube der Korinther teilweise. Und wenn wir aber die Evangelien lesen, dann gibt es kein Wenn und Aber. Jesus ist Fleisch und Blut geworden. Er war wirklich Mensch. Die Evangelien berichten über Jesu irdisches Leben und Dienst als vollkommener Mensch. Er wurde von einer menschlichen Mutter geboren. Er aß, trank, schlief, wurde müde, gekreuzigt, blutete und starb. Bei seiner ersten Erscheinung nach der Kreuzigung, als er den Zwölfen erschien, legte er Wert darauf, dass sie ihn berührten, um zu beweisen, dass er nicht ein Geist war, der nicht Fleisch und Knochen hat, wie ihr seht, dass ich es habe. So hat sich Jesus ganz klar gezeigt als Fleisch und Blut. Und deswegen, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Aber Christus ist auferstanden, und zwar als fleischgewordener Mensch, gestorben und wieder auferstanden. Und die Auferstehung, die führt letztendlich zusammen Jesu Menschlichkeit mit seiner Göttlichkeit. Der zweite Punkt, die Verkündigung des Evangeliums wäre bedeutungslos. Warum bedeutungslos? Nun, der Paulus führt es ja an, was ist denn die Grundlage seiner Verkündigung? Die Verkündigung ist, dass Christus zuallererst begraben wurde, dass er auferstanden ist, am dritten, dass er gestorben ist, begraben wurde und dass er auferstanden ist am dritten Tag. Das ist die Grundlage der Botschaft, die Paulus immer wieder gepredigt hat. Wenn er also nicht auferstanden wäre, dann wäre damit auch noch keine Lösung gegeben für die Sünde, für die Hölle, für den Tod. Keine Lösung. Die Menschen wären noch, würden noch leiden unter dieser Last von Sünde, unter dieser Angst vor der Hölle, unter dieser Not, einfach, dass der Tod irgendwann auf sie wartet. Und damit wäre das ganze Evangelium, die ganze Verkündigung wäre plötzlich ohne Hoffnung, ohne Aussicht, ohne einfach nur eine hoffnungslose Botschaft. Der dritte Punkt, der Glaube an Christus wäre wertlos, die dritte Folge. Warum wäre der Glaube an Christus nun wertlos ohne die Auferstehung? Nun, logisch gefolgert, Christus wäre tot. Und wie können wir, wenn wir vom Christentum überzeugt sind, wie können wir an einen glauben, der tot ist? Wie können wir einem nachfolgen, der tot ist? Ein toter Erlöser kann doch keine anderen Menschen zum Leben bringen. Wie soll das gehen? Und da kommen wir nur zu dem Schluss, letztendlich würden wir kommen wie der Psalmist. Ganz umsonst habe ich mein Herz reingehalten. Psalm 73, Vers 13. Ein Buddhist, der sich zum Christentum bekehrt hat, der wurde einmal gefragt, warum er sich zum Christentum bekehrt hat. Und er gab eine einfache, aber ganz plausible Antwort. Du kommst auf deinem Weg an eine Weggabelung. Am Ende der einen Straße steht ein Toter, am Ende der anderen Straße ein Lebendiger. Welchen Weg würdest du gehen? Der Glaube an Christus wäre wertlos. Und so kommt Paulus zu diesem Fazit. Wir Christen, wenn es keine Auferstehung gäbe, wären wir die erbärmlichsten Menschen auf dieser Erde. Weil wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen würden. Es gibt keine Hoffnung auf danach. Das wäre schrecklich. Ohne die Auferstehung gibt es keine Errettung in Ewigkeit. Keinen Erretter, keine Vergebung, kein Evangelium, keinen bedeutsamen Glauben, kein Leben, keine Hoffnung. Erbärmlich wäre es. Wir stützen uns in unserem Glauben ganz auf Jesus Christus. Das Christentum ohne Auferstehung ist wie ein Auto ohne Motor, wie Fußball ohne Ball, wie der Erdball ohne Sonne und wie ein Menschenleben ohne Herz. Aber das Schöne ist, dass wir diese Auferstehungsbotschaft haben. Und so sagt es dann Paulus, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben werden, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Das ist die wunderbare, frohe Botschaft. Und so kommen wir in dieser Predigt wieder zurück zu dem Anfang. Da war dieser Adam, der gesündigt hatte. Und wir fragen uns natürlich, was habe ich mit Adam zu tun? Nun, wir haben immerhin so viel damit zu tun, dass er unser Urvater ist, dass wir von ihm abstammen, dass wir von ihm die Sünde geerbt haben. Das ließ sich nicht vermeiden. Und jetzt stellt sich die Frage, wie können wir wieder heil werden? Wie können wir zur Auferstehung gelangen? Einmal. Und so begründet es Paulus, durch Christus als Mensch kommt die Auferstehung der Toten, wie durch Adam, den ersten Menschen, der Tod kam. Und das ist ein Prinzip, das möchte ich mal versuchen zu veranschaulichen. Es gibt zwei Linien. Die erste Linie ist die Linie Adams und in die werden wir direkt hineingeboren. Ja? Wir kommen auf diese Erde und wir sind Nachkommen Adams und wir sind in diese Linie des Adams durch natürliche Geburt hineingeboren. Wir sind alle Sünder, da kommen wir nicht raus und wir müssen alle sterben. Auch das ist ein Fakt. Aber jetzt hat Jesus Christus durch seinen Tod, seine Auferstehung, uns eine Chance gegeben, in die neue Linie reinzukommen. Durch den Glauben kommen wir in die Linie von Christus hinein. Indem wir an seine Auferstehungsbotschaft glauben, werden wir durch eine übernatürliche Geburt, die Jesus uns schenkt, in die Linie Christi hineingenommen. Und was bedeutet diese Linie Christi? Sie bedeutet, wir werden mit ihm auferstehen, so wie Christus auferstanden ist, werden wir mit ihm auferstehen und wir werden alle errettet und ein Leben lang bei ihm sein. Wie kann Ostern für uns zur echten, ewigen Hoffnung werden? Wie können wir teilhaben an der Auferstehung Jesu Christi? Ich möchte schließen mit meinem persönlichen Zeugnis, wie ich in diese Linie Jesu Christi hineinkam, einfach als Ansporn und Zeugnis für die, die es vielleicht noch nicht für sich gewagt haben. Es war Ostersonntag vor 22 Jahren und ich hatte bereits ein Dreivierteljahr in dieser Gemeinde Sonntag für Sonntag das Wort Gottes gehört. Ich war wohl schon von Gott, kann man sagen, so innerlich vorbereitet. Ich habe Predigten gehört, ich habe Evangelium gehört. Ich wusste eigentlich schon eine ganze Menge, aber ich habe irgendwie gemerkt, es hat mir innerlich was gefehlt. Es war noch irgendwas anders bei den Christen, die ich da immer gesehen habe sonntags. Ich habe noch nicht dazugehört, so war mein Empfinden, mein Inneres. Und ich habe gemerkt, ich hatte sogar ein innerliches Ja für die Botschaften, die hier verkündigt wurde. Aber auch das war nicht genug. Damit war ich noch nicht Christ. Warum? Weil ich habe es für mich selber mit Jesus noch nicht festgemacht gehabt. Ich habe die Entscheidung, Jesus Christus nachzufolgen, noch nicht für mich persönlich, für mein Leben angegangen. Ich hatte noch kein Leben in mir. Ich hatte diese Auferstehung noch nicht in mir und noch nicht für mich real gemacht, für mein Leben. Und dann kam eben dieser Ostergottesdienst. Und was ist passiert? Das sind so Momente, die man nicht vergisst. Die Predigt war zu Ende. Ich stand da draußen im Gang. Helmut Hummel kam aus dem Gang heraus in diesen Vorraum und rief mir entgegen, der Herr ist auferstanden. Und ich habe ihn angeguckt und habe gedacht, der glaubt es wirklich. Und ich habe das gemerkt. Es war so echt, das war nicht gekünstelt. Nein, er hat es wirklich geglaubt. Und es hat mich beschäftigt. Es hat mich beschäftigt bis an den Nachmittag, als wir im Sindelfinger Täle dann diesen Osterspaziergang gemacht haben, Inge und ich. Und da hat Gott gewusst, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und hat uns auf dieser Bank ein kleines Traktat finden lassen, Und das Traktat hat uns die Schritte zu Jesus Christus einen nach dem anderen gezeigt. Wir haben es getan, wir haben gebetet und jetzt haben wir dazugehört. Der Herr war auch in unserem Leben auferstanden. Und jetzt konnten wir es tatsächlich glauben. Der Zeitpunkt war reif und wir haben diese ewige Hoffnung plötzlich in unserem Leben gehabt. Wir hatten, das heißt nicht, dass alles immer gleich gut wird, das wäre eine Lüge, das wäre falsch, nein, aber wir hatten diese Hoffnung, dass wir ewig leben werden, dass wir ewig bei Jesus sein werden, dass er, der Auferstandene, mit uns geht auf unserem irdischen Weg bis zum Tod und dass wir dann einmal bei ihm sein dürfen. Diese Hoffnung hat unser Herz erfüllt bis heute und dafür bin ich dem Herrn unendlich dankbar und ich wünsche einfach für alle Anwesenden, die vielleicht das nur in sich spüren, ähnlich empfinden, möge für Sie, für euch alle das Osterfest euch diese ewige Freude und Hoffnung in euer Herz geben, die es mir, die es uns als Familie gegeben hat. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Amen.